schönen guten Abend an alle Hörerinnen und Hörer, die auch jetzt noch zugeschaltet haben hier auf Radio Maria Österreich. Es ist 20.30 Uhr, das ist die Zeit für unser Glaube, für den Grundkurs Philosophie heute. Wir sind wieder verbunden mit Dr. Peter Ecker und ich freue mich schon auf die heutigen Ausführungen. Einen schönen guten Abend.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit der Philosophie bzw. mit der Ideologie des Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Ich darf dazu sagen, dass es immer wieder wichtig ist, dass wir uns mit verschiedenen Ideologien auseinandersetzen, damit wir die Unterschiede zwischen der christlichen Lehre und verschiedenen Ideologien klar erkennen können. Wir können darauf hinweisen, dass in früheren Zeiten sich die Kirche immer wieder mit den verschiedenen Ideologien auseinandergesetzt hat. Und das war von großer Bedeutung, weil dadurch die Katholiken und auch die Christen klar erkannt haben, wo die Unterschiede zwischen der christlichen Lehre und der Lehre von verschiedenen Ideologien besteht. Und diese Auseinandersetzung, die bräuchte es heute auch, weil wir haben jetzt auch heute mit Ideologien zu tun, die oft in einer sehr subtilen Weise die christliche Lehre gefährden. Und aus diesem Grund wollen wir uns eben auch in dieser Sendereihe über die Philosophie mit verschiedenen Ideologien auseinandersetzen, damit wir in klarer Weise die Unterschiede zwischen der christlichen Lehre und bestimmten Ideologien erkennen können. In unserer letzten Sendung haben wir uns mit einigen Denkern auseinandergesetzt, die in einem gewissen Sinn eine Vorleistung im Hinblick auf den Nationalsozialismus erbracht haben. Und da haben wir vor allem auf Friedrich Nietzsche hingewiesen, der ein neues Menschenbild entwickelt hat. Friedrich Nietzsche sprach von einem vitalen Menschen, also von einem Menschen, der von den vitalen Kräften bestimmt wird. Und Nietzsche hat uns diesen Menschen vorgestellt als ein Wesen, das vom Willen zur Macht bestimmt ist. Dieser vitale Mensch, das ist ein Übermensch, der die anderen Menschen beherrscht und der sich ihnen gegenüber durchsetzt. Und dieser Übermensch, so sagt Nietzsche, das sei der Sinn der Erde, weil diese Übermenschen die Welt im Griff haben und sie gestalten. Wir haben dann auch auf Oswald Spengler hingewiesen, der das berühmte Werk Der Untergang des Abendlandes geschrieben hat, in dem es sehr viele bemerkenswerte Überlegungen gibt, aber eben auch die Vorstellung von einem Menschen, der hauptsächlich von den vitalen Kräften bestimmt wird. Oswald Spengler sagt, dass sich in der Geschichte immer wieder die stärkeren Menschen gegenüber den schwächeren Menschen durchsetzen und dass die ganze Weltgeschichte ein Kampf ist zwischen den stärkeren und den schwächeren Menschen. Und er ordnet auch den Menschen den Raubtieren zu und sagt, der Mensch ist in seinem innersten Wesen ein Raubtier und das zeige sich auch immer wieder in der Geschichte. Dann haben wir auch noch auf Ludwig Klages hingewiesen, ein bekannter deutscher Denker, der den Menschen als ein leiblich-seelisches Wesen betrachtet, der aber feststellt, dass der Geist dieses Wesen des Menschen oft stört. Klar gesagt, der Mensch ist ein leibliches und auch ein seelisches Wesen, aber sobald der Geist, der Intellekt, die Vernunft dazukommt, da gibt es dann oft Fehlentwicklungen, die zum Niedergang des Menschen führen. Er vertritt also im Grunde genommen auch ein vitales Menschenbild. Und ganz zum Schluss haben wir dann auch noch auf Charles Darwin hingewiesen, der ja auch davon spricht, dass die Natur davon bestimmt wird, dass sich immer die Stärkeren gegenüber den Schwächeren durchsetzen. Wenn wir das auf den Punkt bringen, dann können wir feststellen, dass es verschiedene Denker gegeben hat, die ein vitales Menschenbild entwickelt haben. Und die darauf hinweisen, dass dieser vitale Mensch, dieser körperlich betonte Mensch, dass der eigentliche Mensch sei, der die Geschichte bestimmt und der immer wieder einen Aufbruch herbeiführt. Aber dieser vitale Mensch, das ist gleichzeitig auch ein unheimlicher Mensch, weil hier nämlich oft das Vitale, das Körperliche, das Animalische zu sehr betont wird. Und das geht oft auf Kosten des Geistes, der Kultur, der Liebe und so weiter. Nachdem wir nun diese verschiedenen Wegbereiter des Nationalsozialismus etwas kennengelernt haben, wollen wir uns nun dem Nationalsozialismus und seiner Ideologie im engeren Sinne zuwenden. Wir wollen uns dabei mit den wichtigsten Aussagen des Nationalsozialismus auseinandersetzen. Die bekannteste Schrift des Nationalsozialismus ist das Buch Mein Kampf von Adolf Hitler. Dieses Werk enthält alle grundlegenden Lehren des Nationalsozialismus. Dieses Werk ist aber weitgehend eine psychologische und taktische Kampfschrift und behandelt kaum die ideologischen Hintergründe des Nationalsozialismus. Wir wollen uns deshalb mit dem ideologischen Hauptwerk des Nationalsozialismus, nämlich mit dem Mythos des 20. Jahrhunderts von Alfred Rosenberg auseinandersetzen. Rosenberg gilt als der Chefideologe des Nationalsozialismus und sein Werk, der Mythos des 20. Jahrhunderts, gilt als die umfassendste Darstellung des Nationalsozialismus. Am Beginn seines Werkes entwickelt Rosenberg das Menschenbild des Nationalsozialismus. Rosenberg geht davon aus, dass der Mensch ein biologisches Wesen ist, das von seinen vitalen Kräften bestimmt wird. Er versucht daher, den Menschen, aber auch das Volk, die Politik und die Kultur anhand von biologischen Maßstäben zu erklären. Die Grundlage dieses Menschen- und Weltbildes sind die beiden biologischen Faktoren von Blut und Rasse. Also das Menschenbild und das Weltbild des Nationalsozialismus wird grundlegend von den beiden biologischen Faktoren von Blut und Rasse bestimmt. Der Nationalsozialismus sieht im Blut und in der Rasse das Tiefste des Menschen und der Geschichte überhaupt. Für Rosenberg ist das Blut das göttliche Wesen des Menschen und der Mensch ist ein bloßes Blut- und Rassewesen. Das Blut und die Rasse bestimmen also den Menschen und sämtliche Bereiche des Menschen. Rosenberg schreibt, die Rasse ist das Prinzip der Seele, ebenso wie der Kultur, weil Vernunft, Wille und Lebensstil und so weiter von der Rasse bestimmt werden und alle kulturellen Leistungen Ausfluss und Ausdruck der rassischen Substanz sind. Auf diese Weise werden also nach Rosenberg die Seele, die Vernunft, der Wille, der Lebensstil und die Kultur des Menschen von seiner Rasse bestimmt. Also die Rasse bestimmt die Seele, die Vernunft, den Willen, den Lebensstil und die Kultur des Menschen. Rosenberg lehrt dann weiter, dass nicht alle Rassen von gleicher Bedeutung und gleichem Wert sind. Es gibt nach Rosenberg höhere und niedere Rassen. Die höchste aller Rassen ist die nordisch-arische Rasse bzw. die germanische Rasse. Rosenberg ist der Überzeugung, dass alle Staaten des Abendlandes und ihre schöpferischen Werte von Germanen erzeugt wurden. Auch heute noch verdanken die Nationalkulturen des Abendlandes ihre Schöpferkraft und ihren Unternehmungsgeist einzig und allein der nordischen Rasse. Die nordische Rasse ist nach Rosenberg so vorherrschend, dass beim Verschwinden dieses germanischen Blutes aus Europa die gesamte Kultur des Abendlandes mit untergehen müsste. Die nordische Rasse hat aber nicht nur Europa geprägt, sondern wurde auch zur bestimmenden Macht der Welt überhaupt. Für Rosenberg steht fest, dass der Sinn der Weltgeschichte von Norden ausstrahlend über die ganze Erde gegangen ist, getragen von einer blauäugigen, blonden Rasse, die in mehreren Rosenwellen das geistige Gesicht der Welt bestimmte. Rosenberg nennt dann auch die Grundwerte der nordischen Rasse, nämlich die Ehre, die Freiheit, den Stolz und den Mut. Der höchste aller dieser Werte aber ist die Ehre. Die Ehre war stets das Wichtigste der nordischen Rasse. Rosenberg stellt abschließend fest, dass die nordische Rasse mit ihren germanischen Werten der tiefste Sinn der Erde sei. Es gilt deshalb, die nordisch-arische Rasse zu entfalten und zu züchten. Sie sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, wie hier ein Menschenbild aufgebaut wird, das vom Blut und von der Rasse bestimmt wird. Es ist also nicht der Geist, der den Menschen zum Menschen macht, wie es Goethe einmal ausgedrückt hat, sondern das Wesen des Menschen wird vom Blut und von seiner Rasse bestimmt. Und dann weist Rosenberg darauf hin, dass es verschiedene Arten von Rassen gibt, höhere und niedere Rassen, und dass die führende, die höchste Rasse, die nordisch-arische Rasse sei. Und diese nordisch-arische Rasse, die hat also die ganze Welt, das Abendland, Europa und die ganze Welt bestimmt. Rosenberg erklärt dann weiter, dass es neben der nordischen Rasse auch andere, weniger bedeutende Rassen gibt. Da gibt es zunächst die verschiedenen Rassen, die innerhalb des deutschen Raumes anzutreffen sind. Nämlich die westische Rasse, die dynarische Rasse, die ostische Rasse, die ostbaltische Rasse und die fälische Rasse. Rosenberg gibt zu verstehen, dass alle diese Rassen der nordischen Rasse unterlegen sind. Sie werden aber dank ihrer Verbindung mit der nordischen Rasse veredelt und aufgewertet. Rosenberg erklärt, dass die anderen Rassen in Europa maßgeblich von der nordischen Rasse geprägt wurden. Rosenberg schreibt: Aus ihrem Blut sind die großen Helden, Künstler, Staatengründer erwachsen. Sie bauten die festen Burgen und die heiligen Kathedralen. Nordisches Blut dichtete und schuf jene Tonwerke, also Musikstücke, die wir als unsere größten Offenbarungen verehren. Soweit Rosenberg. Rosenberg betont, dass das Blut der nordisch-arischen Rasse der Ursprung und das Bindemittel der deutschen Kultur sei. Rosenberg schreibt: Ohne dieses Bindemittel, wie es unsere Geschichte geformt hat, wäre Deutschland nie ein deutsches Reich geworden, wäre nie eine germanische Dichtung entstanden, hätte nie die Idee der Ehre, das Recht und das Leben beherrscht und veredelt. An dem Tage, da das nordische Blut restlos versiegen sollte, würde Deutschland zerfallen, in einem charakterlosen Chaos untergehen. Wir sehen also, wie hier Rosenberg versucht zu zeigen, dass der Mensch vom Blut und von seiner Rasse bestimmt wird. Er zeigt dann aber auch, dass es verschiedene Arten von Rassen gibt und dass die höchste aller Rassen die nordisch-arische Rasse ist, die durch ihre Kraft, durch ihre Genialität, durch ihre Vitalität die anderen Rassen veredelt hat. Und dann nimmt er verschiedene Rassen, er zählt 5 Rassen auf, die hier auch zu nennen sind, und spricht hier von der westischen Rasse, von der dinarischen Rasse, von der ostischen Rasse, von der ostbaltischen Rasse und von der belischen Rasse. Alle diese 5 Rassen sind der nordischen Rasse unterlegen. Aber durch den Einfluss der nordischen Rasse wurden diese verschiedenen Rassen veredelt. Nach diesen Ausführungen über die Bedeutung der nordischen Rasse schreibt Rosenberg weiter, dass es verschiedene feindliche Mächte gibt, die die nordische Rasse gefährden. Rosenberg erklärt, dass der größte Feind der nordischen Rasse das Judentum sei. Nach Rosenberg ist das Judentum nicht religiös oder geschichtlich zu verstehen, sondern rein biologisch zu verstehen. Das Judentum ist nach Rosenberg überhaupt keine eigene Rasse, sondern vielmehr eine Rasse, die auf Kosten anderer Rassen lebt. Das Judentum hat nach Rosenberg nicht die Kraft, etwas Eigenständiges hervorzubringen und kann deshalb nur auf Kosten der anderen eigenständigen Rassen leben. Rosenberg erklärt, dass die Juden stets als Schmarotzer und Parasiten auf Kosten anderer Völker gelebt hätten. Rosenberg betrachtet deshalb die Juden auch als eine Gefahr für die nordisch-arische Rasse und für das deutsche Volk. Wenn man diese Ausführungen von Rosenberg liest, dann ist man immer sehr betroffen von seiner unheimlich verächtlichen Sprache, mit der er über das Judentum spricht. Da gibt es verschiedene Ausführungen, die könnte man unmöglich in einer Sendung vortragen. Da ist man immer wieder betroffen, weil man hier merkt, wie viel Verachtung in diesem nationalsozialistischen Denker vorhanden gewesen sein muss. Also er betrachtet die Juden als den größten Feind der nordisch-arischen Rasse. Und er bezeichnet die Juden als eine Rasse, die keine Eigenständigkeit aufweist, sondern immer nur als Parasiten und als Schmarotzer anderer Kulturen gelebt hat. Und hier spüren wir ganz deutlich einen Antisemitismus, der sich dann in einer unglaublich dramatischen und katastrophalen Weise ausgewirkt hat, wie wir alle wissen. Nun hören wir ein wenig Musik.
Sie hören die Sendung Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Ecker. Heute geht es um die Chefideologie des Nationalsozialismus. Wir sind gerade bei der Ideologie von Rosenberg. Ich darf nun wieder an Dr. Ecker übergeben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gehört, wie Rosenberg das Judentum als den Feind des Nationalsozialismus bezeichnet hat und wie er das Judentum als eine Rasse bezeichnet, die keine Eigenständigkeit entwickelt und sich als Schmarotzer und als Parasiten von anderen Rassen ernährt. Rosenberg betrachtet neben dem Judentum dann auch den Katholizismus als einen Feind der nordisch-arischen Rasse. Er kritisiert an der katholischen Kirche, dass sie durch ihre Lehre von der Gleichwertigkeit aller Rassen und Nationen keiner bestimmten Rasse und keiner bestimmten Nation den Vorrang zuerkennt. Die katholische Kirche erklärt also, dass alle Rassen und Nationen gleichwertig sind. Und das stellt nach Rosenberg den Vorrang der nordisch-arischen Rasse und der deutschen Nation in Frage. Und so sagt nun Rosenberg, dass der Sieg dieser katholischen Weltanschauung für jede rasseorientierte Weltanschauung eine Katastrophe bedeutet. Rosenberg sieht im katholischen Rom auch jene geistige Macht, die die Vernichtung des Deutschen Reiches anstrebe. Er warnt deshalb eindringlich vor der katholischen Lehre eines rasselosen großrömischen Reiches. Er beschreibt also die katholische Kirche als ein großrömisches Reich, das rasselos sei. Und das ist ja eine grundlegende Aussage. Die katholische Kirche sagt, dass alle Rassen und Nationen gleichwertig sind. Und dass es deswegen nicht berechtigt sei, dass eine Rasse sich über die andere Rasse erhebe. Die katholische Kirche weiß sehr wohl, dass es Unterschiede zwischen den Rassen gibt, aber sie spricht von einer prinzipiellen Gleichwertigkeit der Rassen und wendet sich damit ausdrücklich gegen den Rassismus, der den Anspruch erhebt, dass eine Rasse über die andere Rasse herrschen solle. Rosenberg betrachtet die Lehre von einem rasselosen katholischen Großreich als ein Verbrechen und als einen Verrat am deutschen Volk. Rosenberg bekämpft dann neben dem Judentum und dem Katholizismus auch noch weitere Feinde des nationalsozialistischen Rassismus. Er verurteilt zunächst den bürgerlichen Liberalismus. Er wirft dem bürgerlichen Liberalismus vor, dass er einen Menschen und eine Politik ohne innere Bindung und ohne höhere Werte hervorbringe. Rosenberg ist auch gegen die bürgerliche Demokratie, weil dabei die Masse zur bestimmenden politischen Kraft werde. Eine solche Gesellschaft wird dann nicht mehr von den starken und heroischen Menschen, sondern von der Masse bestimmt. Also Rosenberg wendet sich zunächst einmal gegen den bürgerlichen Liberalismus. Und er sagt, dass dieser Liberalismus in seiner übertriebenen Vorstellung der Freiheit eine Politik ohne innere Bindung und ohne höhere Werte hervorbringt. Der bürgerliche Liberalismus denkt nur an die eigene Person, aber nicht an das Volk und nicht an die Rasse. Und Rosenberg erklärt dann auch, dass die bürgerliche Demokratie dazu führt, dass dabei die Masse zur bestimmenden politischen Kraft wird. Eine solche Gesellschaft wird dann nicht mehr von den starken und heroischen Menschen, sondern von der Masse bestimmt. Rosenberg wendet sich dann auch gegen den Marxismus. Er wirft dem Marxismus vor, dass für ihn die gesellschaftliche Klasse der Arbeiter wichtiger sei als die Zugehörigkeit zur eigenen Rasse. Für den Marxismus ist also die Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse wichtiger als die Zugehörigkeit zur nordisch-arischen Rasse. Rosenberg erklärt weiters, dass der Marxismus die eigene Nation durch eine internationale Gesellschaft verdrängt. Der Marxismus ist demnach bereit, die eigene Nation für die internationale Arbeiterklasse zu opfern. Der Marxismus ist dann auch bereit, das eigene Volk durch eine kollektive Gesellschaft ohne völkischen Charakter zu ersetzen. Und schließlich ersetzt der Marxismus die vitalen und biologischen Kräfte durch rein materielle Kräfte. Rosenberg wirft also dem Marxismus vor, dass er die entscheidenden Werte der Rasse, der Nation, des Volkes und der Biologie in Frage stellt. Auf diese Weise kam es von Anfang an zu einem unerbittlichen Kampf des Nationalsozialismus gegen den Marxismus und den Kommunismus. Also wenn wir das noch einmal ganz kurz wiederholen, der Nationalsozialismus kritisiert am Marxismus, dass für ihn die gesellschaftliche Klasse der Arbeiter wichtiger ist als die Zugehörigkeit der eigenen Rasse. Also die Arbeiterklasse ist wichtiger als die Rasse. Der zweite, Rosenberg sagt, dass der Marxismus die internationale Gesellschaft für wichtiger empfindet als die eigene Nation. Der Marxismus denkt nicht national, sondern international. Und daher ist der Marxismus bereit, die eigene Nation für die internationale Politik der Arbeiterklasse zu opfern. Und dann ist der Marxismus auch bereit, das eigene Volk durch eine kollektive Gesellschaft ohne völkischen Charakter zu ersetzen. Und schließlich ist dann der Marxismus auch bereit, die vitalen und biologischen Kräfte durch rein materielle Kräfte zu ersetzen. Der Marxismus behauptet ja, dass die gesamte Welt, der Mensch und der Geist aus der Materie entsteht. Während der Nationalsozialismus sagt, das Fundament sind die vitalen Kräfte, ist das Leben. Sagt der Materialismus, sagt der Marxismus, die Grundlage von allen Dingen ist die Materie. Also, hier stehen deutlich die materialistischen Kräfte gegen die vitalen Kräfte. Und so sagt nun Rosenberg, dass der Marxismus die vitalen biologischen Kräfte durch rein materielle Kräfte ersetzen will. Und auf diese Art und Weise sehen wir also, dass es in einigen grundlegenden Punkten gravierende Unterschiede gibt zwischen dem Nationalsozialismus einerseits und dem Marxismus andererseits. Und diese zentralen Punkte betreffen die Rasse, die Nation, das Volk und die Biologie. Zusammenfassend können wir sagen, dass Rosenberg mehrere Gruppierungen und Weltanschauungen als Feinde des Nationalsozialismus bekämpft hat. Rosenberg wandte sich vor allem gegen das Judentum und gegen die katholische Kirche. Er wandte sich aber auch gegen das liberale Bürgertum und gegen den Marxismus. Er warf diesen Gruppierungen vor, dass sie die nordische Rasse, die Nation, das Volk und die biologischen Kräfte in Frage stellen würden. Auf diese Weise würden aber das Judentum, der Katholizismus, das liberale Bürgertum und der Marxismus die Grundwerte des Nationalsozialismus in Frage stellen. Und zwar die nordische Rasse, die Nation, das Volk und die biologischen Kräfte. Und hier sehen wir auch schon, wie sich hier auf einer rein ideologischen Ebene gewisse Konflikte anbahnen. Es kommt zu Konflikten zwischen dem Nationalsozialismus und dem Judentum, dem Katholizismus, dem liberalen Bürgertum und auch dem Marxismus. Und auf diese Art und Weise kommt es also schon rein vom Ideologischen her zu gewaltigen Spannungen und auch zu gewaltigen Konflikten, die sich dann entsprechend entladen werden. Nun hören wir noch einmal ganz kurz ein wenig Musik und dann wollen wir noch ein paar letzte Gedanken anhängen.
Sie hören den Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Ecker hier auf Radio Maria Österreich. Ich darf nun wieder übergeben.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser Aufzählung der verschiedenen Gegner der rassistischen Weltanschauung spricht Rosenberg von der rassischen Weltrevolution gegen diese Gruppierungen. Das Ziel dieser Gegenbewegung muss es sein, das Rassische wieder zu entfalten. Rosenberg schreibt, Rassenschutz, Rassenzucht und Rassenhygiene sind also die unerlässlichen Forderungen einer neuen Zeit. Rassenzucht bedeutet aber im Sinne unseres tiefsten Suchens vor allem den Schutz der nordischen Rassenbestandteile unseres Volkes. Ein deutscher Staat hat als die erste Pflicht, Gesetze zu schaffen, die dieser Grundforderung entsprechen. Als erste Maßnahme verlangt Rosenberg, dass jede Zeugung von Nachkommen nach streng eugenischen Gesichtspunkten erfolgen müsse, die die Gesundheit und die Rasse des Volkes schützen. Der rassische Staat hat das Recht und die Pflicht, minderwertige Menschen die Zeugung von Kindern zu verbieten. Für Rosenberg ist die Eugenik der erste und oberste Wert, dem alle anderen Werte unterzuordnen sind. Sehr aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang sein Angriff gegen Papst Pius XI., der sich in seinem Rundschreiben Casti Connubii gegen diesen absoluten Vorrang der Eugenik ausgesprochen hatte. Rosenberg schreibt hier in einer sehr massiven Art gegen Papst Pius XI. Die hemmungslose Aufzucht der Idioten, der Kinder von Syphilitikern, Alkoholikern, Irrsinnigen als christliche Sittenlehre hinzustellen, ist zweifellos eine Höhe natur- und volksfeindlichen Denkens. Jeder Europäer also, der sein Volk physisch und seelisch gesund sehen möchte, der dafür eintritt, dass Idioten und unheilbar Kranke seine Nation nicht infizieren, wird laut römischer Lehre sich als Antikatholik, als Feind der christlichen Sittenlehre hinstellen lassen müssen. Das sind also sehr massive Worte gegen Papst Pius XI., der in seinem Rundschreiben Casti Connubii sich gegen diese Ideologie der Eugenik ausgesprochen hat. Schließlich fordert Rosenberg: Wer also ein gesundes und seelisch starkes Deutschland will, muss diese Aufzucht des Untermenschentums ausgehende päpstliche Enzyklika und damit die Grundlage des römischen Denkens als widernatürlich und lebensfeindlich mit aller Leidenschaft ablehnen. Er spricht also hier von der Aufzucht des Untermenschentums. Das ist ein Ausdruck, der immer wieder vorkommen wird. Also es gibt den Übermenschen und diesen Übermenschen stehen die Untermenschen gegenüber. Und da ist dann die Rede auch vom sogenannten lebensunwerten Leben. Es gibt also aus nationalsozialistischer Sicht dieses Leben, das es nicht wert ist zu leben. Das berühmte lebensunwerte Leben, und das kann man dann beseitigen. Hier kommt bereits in der Ideologie etwas zum Vorschein, was sich dann in der Praxis als mörderisch erweisen wird, indem man viele, viele Menschen mit Behinderung beseitigen wird. Es beginnt immer mit einer Idee, die dann aber zur Tat wird, und diese Tat führt dann zur Katastrophe. Die zweite Forderung Rosenbergs bezieht sich auf die Reinerhaltung der rassischen Ehe. Jede Ehe mit andersrassigen Menschen soll unbedingt unterbunden werden. Rosenberg wendet sich dabei vor allem an die deutsche Frau und stellt ihr die Folgen einer rassenfremden Verbindung klar vor Augen und warnt sie vor einer Verbindung mit Männern, die einer nicht-arischen Rasse angehören. Er erklärt, dass die Reinerhaltung der Rasse die heiligste und größte Aufgabe der Frau sei. Diese Ausführungen Rosenbergs, ich erspare Ihnen hier den Text, enthalten eine Erniedrigung und eine Entwürdigung der anderen Rassen. Gleichzeitig wird aber auch die Ehe zu einer Institution der Rassenzüchtung erniedrigt. Wir alle wissen, dass das Zusammenleben verschiedener Rassen nicht immer einfach ist. Es gibt hier verschiedene Mentalitäten, verschiedene Kulturen und. Und es braucht hier auch eine hohe Menschlichkeit, um dieses Zusammenleben zu ermöglichen. Aber wir dürfen niemals einer solchen Ideologie zustimmen, die sich in dieser Weise über eine Ehe mit einem Vertreter einer anderen Rasse äußert. Alle Menschen sind aus christlicher Sicht Kinder Gottes. Und deswegen kann man in dieser Form unmöglich über eine andere Rasse sprechen. Rosenberg verlangt weiters, dass auch das Rechtswesen dem Schutz der Rasse zu dienen habe. Dabei erklärt Rosenberg, dass jedes Recht auf die Rasse zurückgehe. Es gibt für ihn kein Recht, das sich von geistigen Grundsätzen ableiten lässt, sondern nur ein Recht, das den Interessen der Rasse entspricht. Das bedeutet aber, dass das Recht ein reines Machtmittel des rassischen Staates und der völkischen Politik ist. Rosenberg fragt sich in diesem Zusammenhang, ob das Recht über die Politik oder ob die Politik über das Recht zu stellen sei. Rosenberg stellt also die Frage, ob die Moral oder die Macht die Vorherrschaft hat. Er erklärt dann, dass bei den starken Tatmenschen stets die Macht die Herrschaft über die Grundsätze und die Moral ausübt. Rosenberg spricht sich also für das Recht der Herrschenden aus. Für ihn gilt nicht, Recht ist Macht, sondern Macht ist Recht. Das Recht der Macht aber dient dem Höchstwert der Rasse. Liebe Freunde, wir alle wissen, dass das Recht nicht einfach mit der Macht begründet werden kann. Das Recht geht auf geistige Prinzipien zurück. Das Recht muss vor allem von der Gerechtigkeit getragen werden und nicht einfach der Macht dienen. Das Recht steht immer über der Macht. Und die Macht muss sich am Recht orientieren. Wenn nämlich die Macht das Recht bestimmt, dann wird das Recht immer nur im Interesse der Macht formuliert und ausgeübt. Und wir alle wissen, dass bereits in der Antike immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass das Recht über der Macht steht. Wir können das bei Platon nachlesen, bei vielen Denkern, aber vor allem auch bei Cicero, der immer wieder sagt, das Recht steht über der Macht. Und er hat das ja erlebt. Er hat sich ja damals gegen diese großen Machthaber wie Caesar und so weiter gestellt und hat das Recht eingefordert gegenüber der Macht. Aber der Machtmensch, der versucht immer wieder, das Recht in den Dienst der Macht zu stellen. Und so finden wir auch hier bei Rosenberg diese Aussage, dass das Recht der Macht zu unterstellen ist und dass das Recht den rassischen Zielvorstellungen zu dienen hat. Zusammenfassend können wir festhalten, dass Rosenberg verschiedene Maßnahmen zum Schutz der Rasse verlangt. Er verlangt eine eugenische Nachkommenschaft, die der Gesundheit des Volkes und der Rasse dient und alle Nachkommen mit Behinderungen beseitigt. Er verlangt reinrassige Ehen und stellt damit jede Ehe mit Angehörigen einer anderen Rasse in Frage. Er fordert schließlich, dass das gesamte Rechtswesen den Interessen der Macht zu dienen habe. Es ist nicht nötig, die tragische Konsequenz einer solchen Rechtsauffassung zu erläutern. Wo das Recht von der Macht bestimmt wird, gibt es kein Recht mehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, versuchen wir noch einmal, die heutige Sendung ein bisschen zusammenzufassen. Dann können wir zunächst einmal feststellen, dass der Nationalsozialismus zunächst ein Menschenbild entwirft, das von biologischen Faktoren bestimmt wird. Die Grundlage dieses Menschenbildes und Weltbildes sind die beiden biologischen Faktoren Blut und Rasse. Blut und Rasse bestimmen das Wesen des Menschen und auch des Volkes und der Kultur und so weiter. Dann haben wir gehört, dass Rosenberg darauf hinweist, dass die führende Rasse die nordisch-arische Rasse sei, die germanische Rasse. Und diese nordisch-arische Rasse hat also alle Staaten des Abendlandes, aber auch Europa und die Welt geprägt. Neben der nordisch-arischen Rasse gibt es dann auch noch andere Rassen, wie die westische Rasse, die dinarische Rasse, die ostische Rasse, die ostbaltische Rasse und die pelische Rasse. Alle diese Rassen wurden durch die nordische Rasse geprägt und veredelt. Rosenberg hat dann auch die Ideologie verkündet, dass es verschiedene Gruppierungen und Weltanschauungen gibt, die die nordische Rasse gefährden. Und da nennt er zunächst einmal das Judentum und sagt, dass das Judentum keine eigenständige Rasse sei, sondern eine Rasse sei, die sich von anderen Rassen erhalten lässt. Er spricht dann auch vom Katholizismus und sagt, der Katholizismus würde alle Rassen und Nationen als gleichwertig betrachten und würde damit den Vorrang der nordischen Rasse in Frage stellen. Rosenberg hat dann auch noch weitere Feinde genannt. Er spricht vom bürgerlichen Liberalismus, der die eigene Freiheit und die eigenen Interessen oft über die Interessen der Nation und der Rasse stellt. Er stellt dann auch fest, dass der bürgerliche Liberalismus durch seine Demokratie die Herrschaft der Starken und Mächtigen verhindere. Weil durch die Demokratie nämlich die Masse das Sagen hätte und nicht mehr die großen, starken Persönlichkeiten. Rosenberg wendet sich dann auch gegen den Marxismus und sagt, dass der Marxismus verschiedene Grundwerte in Frage stelle. Der Marxismus stellt die Rasse in Frage, die Nation, das Volk und die Biologie. Und auf diese Weise kommt es also von Anfang an zu einem Konflikt zwischen Marxismus und Kommunismus. Wir können also sagen, dass der Nationalsozialismus im Judentum, im Katholizismus, im liberalen Bürgertum und im Marxismus seine eigentlichen Feinde sieht. Und er wirft diesen Gruppierungen vor, dass sie die nordische Rasse, die Nation, das Volk und die biologischen Kräfte in Frage stellen. Dann haben wir darauf hingewiesen, dass Rosenberg versucht, eine rassische Weltrevolution in Gang zu bringen. Das Ziel ist die Entfaltung der nordisch-arischen Rasse. Und da geht es zunächst einmal um die eugenische Nachkommenschaft. Rosenberg verlangt, dass jede Zeugung von Nachkommen nach streng eugenischen Gesichtspunkten erfolgen müsse, um die Gesundheit und die Rasse des Volkes zu schützen. Und er wendet sich da sehr scharf gegen Papst Pius XI. Und seine Enzyklika Casti Connubii, in der Papst gegen diese eugenische Ideologie ankämpft. Dann verlangt Rosenberg auch die reinrassigen Ehen. Es darf nur Ehen geben innerhalb der eigenen Rasse und wendet sich damit gegen jede Verbindung mit Vertretern von anderen Rassen. Er spricht dann schließlich auch von einem rassischen Recht und sagt, dass das Recht der Rasse zu dienen hat und dass das Recht der Macht unterstellt werden muss. Und auf diese Art und Weise stellt also Rosenberg das Recht als solches in Frage. Normalerweise muss nämlich das Recht die Macht bestimmen. Und das Recht leitet sich von geistigen Prinzipien und von moralischen Werten her und nicht von der Macht. Aber das wird nun durch den Nationalsozialismus in Frage gestellt. Das Recht hat der Macht zu dienen und die Macht bestimmt über das Recht. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren so einige Auszüge aus dem bekannten Werk Der Mythos des 20. Jahrhunderts von Alfred Rosenberg. Und diese Betrachtungen sollen es uns ermöglichen, einmal die Ideen kennenzulernen oder näher kennenzulernen, die den Nationalsozialismus bestimmt haben. Hier möchte ich nun zurückgeben an das Studio von Radio Maria. Und wenn Sie den Wunsch haben, Ihre Gedanken telefonisch mitzuteilen, so warte ich mit Freuden auf einen Anruf von Ihnen.
Hierzu haben Sie die Möglichkeit, im Studio anzurufen unter der Nummer 0720 578 578, von außerhalb Österreichs 0043 720 578 578. Der erste Anruf hat uns erreicht. Ich darf nun begrüßen Brigitte aus dem Wienerwald.
Grüß Gott, Herr Dr. Dr. Ecker. Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder den dritten vergessen. Egal. Danke für den Vortrag. Ich liebe Ihre Vorträge. Die sind so bereichernd. Und also, was mir jetzt wirklich bei jedem zweiten Satz ungefähr jetzt auch eingefallen ist, als Analogie oder als Parallele, ist die aktuelle Situation mit dem Impfzwang. Also da wird ja auch totale Propaganda gemacht, also aus der Servus TV, fällt mir kein Sender oder keine Zeitung an, die nicht für die Impfpflicht ist. Und unisono wird das halt überall verkündet, so wie damals verkündet worden ist, dass, ich meine, ich weiß, die Juden wehren sich gegen den Vergleich zu Recht, weil es ja damals viel schlimmer war. Aber vom Prinzip her ist es eine Unterteilung nicht in Arier und Nicht-Arier, also quasi Untermensch und Übermensch, keine Ahnung, sondern in Geimpfte und Ungeimpfte. Und die Ungeimpften haben den Untermenschenstatus, mehr oder weniger. Natürlich nicht so wie damals, weil wir haben ja doch noch Gesetze. Aber auch wenn man sich anschaut, wie sich auch Marken dazu hergeben, also 135 Marken, so wie BMW, Freude am Impfen, Lidl, Impfen lohnt sich, oder Nestle, Impfen, what else? Also das ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Aber noch der größere Wahnsinn ist, dass sich ja Ende November, von heute auf morgen, alle umgedreht haben. Die haben alle gesagt, nein, das kommt nicht. Und einen Tag später haben sie so getan, als hätten sie nie was anderes gesagt. Und auch das mit der Macht, ja, dass quasi die Macht durch das Gesetz geleitet werden muss. Ich meine, es gibt das das Grundgesetz, wo drin steht, dass man Recht auf Unversehrtheit und so weiter hat. Also es ist ganz klar gegen das Recht, dass man jemanden zwingt. Noch dazu, wo man weiß, dass die Impfung nichts wirklich bringt, außer einen Eigenschutz, und das nur für eine bestimmte Zeit. Und jetzt, ja, ich meine, ich bete natürlich jetzt drum für Heiligen Geist und so, dass halt Menschen nicht zu was gezwungen werden, was sie nicht wollen. Aber ja, kann man irgendwas sonst tun? Also, weil die Leute fragen sich immer, wie hat das damals passieren können? Na, nie wieder darf das passieren. Aber im Grunde passiert genau das Gleiche vor unserer Nase. Im Prinzip, nicht von den Auswirkungen, aber im Prinzip, oder?
Sie haben hier jetzt ein Thema angeschnitten, das uns zurzeit alle bewegt. Wir alle wissen, dass es in diesem Bereich also unterschiedliche Meinungen gibt und auch geben darf. Es kommt aber darauf an, wie wir diese Meinungsverschiedenheiten austragen. Und Sie haben recht, dass manches daran erinnert, wie man vor allem in den 30er Jahren ganz bestimmte Dinge ausgetragen hat. Und wir hätten uns das vor einiger Zeit gar nicht vorstellen können, dass wieder in dieser sehr emotionellen Art über diese Dinge gesprochen wird. Und ich glaube eines, dass wir hier tatsächlich aus der jüngeren Geschichte lernen sollten, dass wir in diesen Bereichen eine Umgangsform entwickeln, die wirklich einer menschenwürdigen Umgangsform entspricht. Es ist unglaublich, wie schnell hier ganz bestimmte Emotionen hochkommen und wie man hier auch Ausdrücke verwendet, die oft tatsächlich an frühere Auseinandersetzungen erinnern. Das soll uns eine Lehre sein. Wir haben momentan große Probleme, wir haben Spannungen, aber haben wir gelernt aus der Geschichte und auch aus der Philosophie, über diese Dinge in einer sachlichen Weise zu sprechen, ja oder nein? Das ist die Frage. Und da spüren wir auch etwas, dass in den Ideologien nicht immer nur die Vernunft mitschwingt, sondern sehr häufig auch starke und kontrollierte Gefühle. Und manchmal kommen auch instinktive Regungen ins Spiel. Und hier kommt es nun darauf an, dass wir als christlich gebildete Menschen die Form finden, über diese Dinge zu sprechen. Und zwar in einer menschenwürdigen Form, damit sich gewisse Dinge früherer Zeiten nicht wiederholen können. Das ist auch die Lehre der Geschichte und auch die Lehre der Philosophie.
Ein Anruf hat uns noch erreicht und so darf ich nun Valerie begrüßen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Ecker, Valerie aus Wien. Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Ich habe eine Frage, ob Sie ein bisschen erklären können, wie die Bezeichnung des Nationalsozialistischen, also besonders das Sozialistische darin, wo die herkommt, wer die erfunden hat, was man darunter versteht, weil wenn die Sozialisten etwas schlankere, kommunistisch angehauchte Gedankengänge hätten, dann passt das ja nicht zusammen. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Warum meint man heutzutage, also gibt man es rechts oder links hin und woher kommt diese Bezeichnung des Sozialistischen darinnen? Und was wurde damals darunter verstanden?
Unter Sozialismus? Oder welchen Begriff
ja,
möchten
unter,
Sie noch?
Ja, naja, unter dem, also man sagt Nazi, aber Nazi ist ja nur abgekürzt Nationalsozialismus. Und ja. Deswegen finde ich immer so, was, wie kommt denn dieses Sozialismus dort hinein? Was
ja,
bedeutet denn das
also,
in der Ideologie von denen aus
ja.
gesehen? Ja.
Ja, selbstverständlich. Also man muss eines sagen, diese Form des Sozialismus im Nationalsozialismus war an das Volk gebunden. Der Sozialismus, den wir kennen, also nennen wir ihn mal den linken Sozialismus, der ist vor allem an die Arbeiterklasse gebunden ursprünglich und versucht den Staat für eine gerechte Gesellschaftsordnung, vor allem im Hinblick auf die Arbeiterklasse einzusetzen. Beim Nationalsozialismus wird diese Soziale auch an die Arbeiterklasse geknüpft, aber vor allem auch an das Volk. Und es ist nur derjenige wirklich sozial, der sich auch der Nation verbunden weiß. Also der Nationalsozialismus hat einen völkischen Sozialismus und nicht nur einen arbeitsgebundenen Sozialismus. Da kommt noch etwas Grundlegendes dazu, das werden wir dann in der nächsten Sendung auch noch deutlicher erklären. Und Hitler hat einmal Folgendes gesagt, dass er dadurch vor allem viele Stimmen gewonnen hat, dass er beide Komponenten verbunden hat. Auf der einen Seite hat er mit seinem Sozialismus die arbeitende Bevölkerung angesprochen, vor allem auch die Arbeitslosen. Und auf der anderen Seite hat er eben auch das Nationale angesprochen, das Völkische. Und damit hat er mehr Wählerstimmen bekommen am Anfang als etwa der Kommunismus, der das Nationale zu wenig betont hätte. Das sind interessante Betrachtungen, ja. Also im Nationalsozialismus sind zwei Urkräfte, das Soziale im Sinne einer Solidarität einer bestimmten Klasse und das Nationale. Und damit erreicht man eine größere Wählerschaft, als wenn man nur unter Anführungszeichen, das Soziale anspricht und dabei das Nationale zu wenig berücksichtigt.
Ja, Sie haben das jetzt eh schon genannt, dieses Wort, was mir da die ganze Zeit mitschwang, dieses Wort der Solidarität. Das heißt, das Soziale wurde gefärbt auf das, was man braucht. Und wenn man jetzt da, das, was sozial und solidarisch ist, das wird halt eben so manipuliert.
Ich muss an dieser Stelle leider jetzt unterbrechen, weil wir sind von der Zeit schon sehr knapp. Also ich darf schon langsam um die Schlussworte bitten. Ich weiß, es ist gerade sehr spannend, die Diskussion, aber aufgrund der Zeit müssen wir jetzt zum Ende der Sendung kommen.
Ja, na, ich bin immer sehr begeistert von diesen Anrufen, weil ich merke, wie sehr Sie sich mit diesen tieferen Fragen auch auseinandersetzen. Und das macht mich sehr glücklich, weil es heute wichtig ist, dass wir uns mit den Ideen auseinandersetzen, weil nämlich dann die Ideen bestimmen, wie unsere Handlungen und unsere Taten sind. Unser ganzes Leben ist von bestimmten Ideen auch getragen. Jedenfalls danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich für diese philosophischen Überlegungen, für diese interessieren, die auch wichtig sind für die Unterscheidung der Geister in der heutigen Zeit. Wir müssen als Christen wissen, wo die Unterschiede zwischen der christlichen Weltanschauung und anderen Ideologien liegen, damit wir wissen, wie wir uns auch zu verhalten haben und welche christlichen Werte wir zu verteidigen haben. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Peter Ecker, für die heutige Sendung zum Grundkurs Philosophie. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie finden diese Sendung in Kürze auf unserer Radiothek unter www.radiomaria.at